Carina, wusstest du, dass man Konflikte in Wolken und Uhrwerke unterscheiden kann?
Okay, Moment. Also Uhrwerke verstehe ich ja noch, weil die sind geregelt. Also es läuft irgendwie immer gleich ab und es ist vorhersehbar. Es hat ein Muster, aber Wolken?
Ja, Wolken brauen sich zusammen. Aber es lässt sich vielleicht auch nicht so genau sagen, wann genau das Gewitter kommt oder ob der Wind sie vielleicht nochmal wegträgt oder die Sonne doch nochmal durchscheint. Also auf jeden Fall sind die deutlich weniger berechenbar. Und sowohl bei Wolkenkonflikten als auch bei Uhrwerkkonflikten versucht man mit KI eine Prognose zu erstellen, ob und wann der Konflikt eskaliert.
KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
Ein verbales Winken für jeden und jede, der die sich auch diesmal wieder für KI verstehen entschieden hat. Wir freuen uns natürlich sehr und das besteht heute aus Friederike Weichner-Seri und meine Wenigkeit Carina Schröder. Hallo Fedi.
Hallo.
In dieser Folge geht es um das Thema Krieg. Es ist nicht das erste Mal, dass wir hier bei KI verstehen über das Thema sprechen, denn gefühlt spielen Kriege für viele von uns eine größere Rolle im Leben als jemals zuvor. Denn fast täglich sind der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine oder die Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hamas Thema in den Nachrichten. Wobei man natürlich auch sagen muss, das sind nicht die ersten und auch nicht die einzigen Konflikte auf der Welt. Aber was zutrifft, ist, dass KI immer wieder eine größere Rolle dabei spielt, nämlich als gefährliches Instrument. Darum ging es auch in der Folge KI verstehen, auf die ich mich bezogen habe. Heute wollen wir den Spieß aber mal umdrehen, auf die andere Seite schauen. Denn künstliche Intelligenz hat ja nicht nur Auswirkungen darauf, wie Konflikte geführt werden, sondern vielleicht könnten Kriege auch beeinflusst werden. Vielleicht kann KI ja sogar Kriege verhindern. Bevor wir jetzt diese riesengroße Frage klären, müssen wir nochmal auf dein Beispiel zurückkommen, nämlich auf diese Wolken und das Uhrwerk. Wieso ist das denn jetzt bitte wichtig für eine KI, was es genau ist?
Ja, also das wird dann relevant, wenn es darum geht, ob und wie zuverlässig KI-Modelle einen Konflikt vorhersagen können. Also die allermeisten Konflikte, die sind jetzt nicht entweder Wolke oder Uhrwerk. Es gibt da wahrscheinlich tausende Zwischenformen. Aber es gibt schon Faktoren, die eher so einen Wolkenkonflikt auszeichnen und solche, die eher einen Uhrwerkkonflikt ausmachen und die eine KI-Prognose dann auch eher erleichtern.
Ich rate jetzt einfach mal, Konflikte, die spitzen sich ja zu, zum Beispiel, weil Menschen hungern, weil sie verdrängt werden, weil die Ausschreitungen immer größer werden. Und dann kann KI vielleicht so einen Gewaltausbruch besser vorhersagen?
Ja, das sind gute Beispiele. Also wir wissen zum Beispiel, der Klimawandel wird zu mehr Konflikten führen, weil Ernten und Wasserversorgung unsicherer werden. Da gibt es manchmal auch so Pattern. Also wenn es zum Beispiel in einer Region jedes Jahr zur gleichen Zeit in einer Trockenperiode immer zu Konflikten kommt. Oder es gibt auch noch weitere Faktoren, die zum Beispiel messbar sind, wie steigende Arbeitslosigkeit oder die Wirtschaftslage und so weiter. Also ein schwedisches Forschungsteam entwickelt zum Beispiel gerade eine Anwendung namens Views, die versucht, Todeszahlen in einem Konflikt bis zu 36 Monate vorherzusagen. Und das nutzt mehr als 200 verschiedene mögliche Einflussfaktoren, zum Beispiel eben Daten zur Konfliktgeschichte von politischen Institutionen, aber auch aus der Nachrichtenlage. Viel unberechenbarer ist die Dynamik aber natürlich, wenn einzelne bewaffnete Gruppen oder auch Einzelpersonen handeln.
Aber selbst wenn man das jetzt gut machen kann, also wenn man eine Prognose mit all diesen Faktoren erstellen kann, dann ist das ja eigentlich nur die halbe Miete, weil ja, schön, wenn man eine Vorhersage hat, aber wenn nicht reagiert wird, passiert ja auch nichts, oder?
Ja, ist ein wichtiger Punkt. Es gibt auch Forschung, die sagt, Probleme oder auch Risikofaktoren für Krieg, die sind in vielen Fällen eigentlich sehr, sehr bekannt und oft auch scheitert es einfach dann daran, dass die Politik diese Warnungen nicht ernst nimmt. Aber wenn wir uns Konfliktsituationen jetzt mal selbst anschauen, dann gibt es schon Prognosetools, die tatsächlich Menschenleben retten könnten.
Okay.
Das geht dann so in den Bereich Frühwarnsysteme. Also es gibt zum Beispiel ein Modell vom Unternehmen Hala Systems, eine App namens Sentry, die zum ersten Mal im syrischen Bürgerkrieg zum Einsatz kam, um die Zivilbevölkerung vor Bombenabwürfen zu warnen. Also das Modell wurde mit historischen Daten zum Timing und der Flugbahn von Bomben trainiert und kombiniert das dann mit aktuellen Daten von akustischen Sensoren, die so Flugzeugmotoren wahrnehmen können, und dazu noch Informationen aus sozialen Netzwerken und von Planespotters, also das sind Menschen, die sich in der Nähe von Luftstützpunkten befinden und Flugzeuge beobachten. Und damit können Menschen dann 5 bis 10 Minuten vor einem Bombenanschlag gewarnt werden. Und es gibt auch Schätzungen von einer britischen Hilfsorganisation, die davon ausgehen, dass die Todesrate unter so heftigem Beschuss mit diesem System um 20 bis 30% reduziert wird.
Also es klingt wahnsinnig beeindruckend, wobei ich auch sagen muss, 10 Minuten, das ist ja gar keine Zeit. Also, dass man da so schnell reagieren kann, dass die Menschen was tun können, das ist alles sehr beeindruckende Zahlen, Fidi.
Ja, aber es macht natürlich einen Unterschied zwischen Leben und Tod im Ernstfall, ja. Und noch ein Beispiel ist hier KI zur Analyse von zum Beispiel Satellitendaten, um vorherzusagen, wie sich ein Konflikt entwickeln könnte oder auch um einen Waffenstillstand zu überprüfen, in dem zum Beispiel getrackt wird, ob in einer Region größere Waffensysteme aufgebaut werden.
Das kann dann beispielsweise auch das Vertrauen in ein Abkommen stärken, dass man sagt, wir gehen auf einen Waffenstillstand ein, wenn wir eine größere Chance haben, zu erkennen, wenn dieser frühzeitig verletzt wird, damit wir eben nicht in einen strategischen Nachteil fallen oder so. Das kann dann neue Türen eröffnen.
Das ist Dr. Valerie Sticher. Sie ist Friedensforscherin an der Universität Zürich am Institut für Politikwissenschaften.
Also beim Stichwort Satellitenbilder, da muss ich an ganz bestimmte denken, nämlich die Wochen vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, da hat man ja von oben schon gesehen, wie sich langsam immer mehr Truppen, Panzer und anderes schweres Gerät vor der Grenze zur Ukraine gesammelt hat. Und ich fand das wahnsinnig bedrückend. Aber es war ja irgendwie trotzdem auch nicht ganz klar, was passiert da und wann geht's los.
Ja, Valerie Sticher meinte, das war ein sehr offensichtlicher Fall. Da brauchte man jetzt eigentlich gar keine KI, um diese Truppenbewegungen zu sehen. Aber gleichzeitig zeigt dieses Beispiel halt auch die Grenzen von solchen Modellen, weil die allermeisten Menschen, inklusive mir, waren ja trotzdem dann extrem überrascht, als der Krieg dann plötzlich ausgebrochen ist, weil eben damals niemand einschätzen konnte, was eigentlich in Putins Kopf vorgeht. Und das zeigt halt, dass einzelne Faktoren wie so ein unberechenbarer Machthaber halt dann auch die Aussagekraft von solchen KI-Modellen stark beeinträchtigen können. Aber Valerie Sticher glaubt, dass KI-Systeme hier in diesem Beispiel in einem anderen Bereich einen positiven Effekt hätten haben können.
Das, was ich aufgrund meiner Forschung eben sehe, ist, dass es aus Sicht von Russland möglicherweise die Entscheidung geändert hätte. Und der Grund dazu ist, dass die russische Führung komplett unterschätzt hat, wie stark der Widerstand aus der Ukraine ist.
Also KI hätte vielleicht zum Beispiel aus sozialen Netzwerken, da wo Menschen ja oft ihre Meinung zeigen, ein umfassenderes Bild zur ukrainischen Identität generieren können. Und das hätte Putin ja vielleicht dazu gebracht, zu hinterfragen, wie die ukrainische Bevölkerung reagieren wird. Wobei KI natürlich jetzt nicht sagen kann, ob das Putin dann wirklich letztlich umgestimmt hätte.
Aber was man daran ja sehen kann, was du gerade beschreibst, dass es schon Muster gibt. Ich finde, das ist auch so eine Erkenntnis, die habe ich mir vorher vielleicht noch nicht so klar gemacht, weil ich dachte, eigentlich ist Krieg sowas Unvorhersehbares oder Konflikte so unvorhersehbar. Aber das, was du erzählst, zeigt, es gibt Muster, die man auswerten kann. Das ist spannend.
Genau, es gibt Muster, an denen man sich orientieren kann. Ich habe für die Recherche auch mit Fabian Hoffmann gesprochen. Er forscht in einem Projekt des Friedensforschers Andreas Hirblinger mit am Zentrum für Konflikt-, Entwicklungs- und Friedensforschung am Genfer Graduate Institute. Und er hat mir noch von einem anderen Forschungsbereich im Bereich KI-Prognose erzählt, der in Zukunft vielleicht sogar noch mehr Potenzial hat als Konfliktfrühwarnsysteme.
Es werden viele KI-Modelle trainiert, zu erkennen, wann Konflikte ausbrechen. Aber die Frage, warum gewisse Systeme stabil sind und Frieden dort herrscht, das sollte eigentlich auch zunehmend erforscht werden. Und da gibt es jetzt schon auch Bewegungen eigentlich für so Friedensfrühwarnsysteme.
Ich weiß nicht, ob ich das ganze Friedensfrühwarnsystem nennen würde. Ich glaube, ich würde es anders nennen, weil das so klingt wie, es warnt vor, dass es dort Frieden geben könnte. Und ich glaube nicht, man muss davor warnen. Aber ich verstehe den Ansatz, nämlich zu sagen, wir können ja auch was lernen aus den Gebieten, wo es funktioniert hat. Das ja nun mal auch so, also Konflikte können ja nicht immer verhindert werden. Wenn die ausbrechen oder vielleicht sogar eskalieren, also in jedem Fall hat es schwere Folgen für die Menschen, die in den Gebieten leben. Und das sieht man ja auch ganz deutlich jetzt gerade im Gazastreifen. Und deshalb drängen unter anderem die USA auf einen Waffenstillstand. Hast du denn auch Beispiele für mich, wo KI-Anwendungen zum Beispiel unterstützen können, damit ein akuter Konflikt vielleicht irgendwann in so einen Friedensprozess übergeht?
Ja, und die sind wirklich spannend, weil auch wenn die noch in der Anfangsphase sind, habe ich den Eindruck, diese Anwendungen haben irgendwie ein großes Potenzial für Demokratieförderung. Fabian Hoffmann hat mir zum Beispiel von einer Anwendung erzählt, die 2018 zum ersten Mal bei einer UNO-Mission in Libyen zum Einsatz gekommen ist. Ziel war es damals, eine Übergangsregierung zu bilden, die von allen Konfliktparteien grundsätzlich akzeptiert wird. Und man wollte die Zivilbevölkerung mit an Bord haben und auch die Perspektive der unterschiedlichen Konfliktparteien richtig verstehen. Und die KI-Anwendung selbst ist eigentlich ein Umfragetool online. Es gibt so eine Art Chatraum, in dem bis zu 1000 Menschen anonym gleichzeitig teilnehmen können. Und die Menschen können das System in ihrer Sprache, in lokalen Dialekten nutzen. Und es gibt dann Fragen mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten, die ausgewählt werden können, aber auch so eine Art Moderation, die offene Fragen in den Chat stellt. Und Teilnehmende können dann auch mit offenen Antworten reagieren.
Einerseits ist das ja ganz toll an so Umfragen, wenn man irgendwie so Antwortmöglichkeiten hat, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade selber die, weiß ich nicht, ausformulierteste Antwort im Kopf hat. Auf der anderen Seite schränkt das natürlich wahnsinnig ein. Deswegen klingt das schon spannend, aber auch komplex zum Auswerten.
Genau, also Vorteil von so einem offenen Frage- und Gesprächstool ist, dass die Menschen viel freier antworten können. Also überspitzt gesagt nicht, wünschst du dir einen Waffenstillstand, ja oder nein, oder eine Übergangsregierung, ja oder nein, sondern Menschen können erklären, unter welchen Bedingungen, in welchem Zeitrahmen und so weiter sie sich das vorstellen könnten. Und früher war es eben kaum möglich, diese Details dann alle in Friedensverhandlungen mit aufzunehmen, weil es einfach zu viele Daten sind und zu unübersichtlich geworden wäre. Aber das KI-System kann alle Antworten sammeln und priorisieren. Also ähnliche Antworten werden zusammengefasst und es liefert dann so eine Übersicht, welche Gruppen haben welche Meinung, welche Themen sind den Menschen wichtig, welche Narrative tauchen in welchen Gruppierungen immer wieder auf. Und die Moderation, also im Fall von Libyen waren das MediatorInnen im Auftrag der Vereinten Nationen, die können dann zum Beispiel auch die Meinung von Minderheiten oder Menschen, die im öffentlich weniger Stimme haben, in Echtzeit verfolgen. Also das Tool macht es zum Beispiel möglich zu sehen, was Frauen im Vergleich zu Männern in so einem Konflikt wichtig ist.
Dann müssten ja erstmal alle gleich Zugang haben. Also Männer, Frauen, Minderheiten, eigentlich müssten ja alle dieses Tool benutzen dürfen. Ist das denn so?
Ja, also Fabian Hoffmann sagt, das ist eine große Herausforderung, dass solche KI-Anwendungen dann bestehende Ungleichheiten im Idealfall nicht verstärken oder ihnen vielleicht sogar eben entgegenwirken können. In Libyen hat man das versucht, indem die UNO auch in ländlichen Regionen dann solche digitalen Hotspots eingerichtet hat, damit dort auch eben Menschen teilnehmen können, die zu Hause vielleicht keinen Internetanschluss haben. Aber die UNO hat im Anschluss auch transparent gemacht, dass es trotzdem schwierig war, eben insbesondere die Stimmen von Frauen und bestimmten ethnischen Minderheiten in dieser Erhebung sichtbar zu machen. Und man diese Perspektiven dann eigentlich künstlich verstärken musste im Nachhinein. Aber ich finde, allein das ist ja auch schon mal eine Erkenntnis und wirft dann immerhin Licht auf das Problem.
Ein anderes Problem könnte in dem Zusammenhang ja sein, das Stichwort Transparenz. Also lässt sich nachvollziehen, wie dieses Umfragetool wirklich funktioniert? Ist das vielleicht sogar Open Source, also eine frei zugängliche Technologie? Weil ich habe das Gefühl, gerade bei solchen Fragen wäre ja Transparenz besonders wichtig.
In Bezug auf Transparenz war es jetzt zum Beispiel in Libyen so, dass ein patentiertes KI-Modell von einem privaten Unternehmen genutzt wurde. Also das Unternehmen heißt Remesh und das heißt, der Algorithmus ist jetzt hier nicht offen einsehbar gewesen. Aber Fabian Hoffmann hat mir auch von einem Beispiel erzählt, bei dem schon eine echte Open-Source-Anwendung zum Einsatz gekommen ist, die dann auch tatsächlich die Gesetzgebung beeinflusst hat. Da ging es zwar jetzt nicht direkt um eine Kriegssituation, aber auf jeden Fall um einen Konflikt. Erinnerst du dich, Carina, noch an diese Phase, als Uber nach und nach in verschiedenen Ländern eingeführt wurde?
Vielleicht nochmal kurz Uber vorstellen. Also Uber sagt ja von sich selbst, es ist ein Online-Vermittlungsdienst zur Personenbeförderung, was ich wahnsinnig sperrig als Selbstdefinition finde. Ich sage jetzt einfach mal, das ist die Alternative zum Taxi. Ich glaube, Das versteht man besser. Und ich kann mich daran erinnern, dass nicht alle Regierungen so wahnsinnig glücklich waren, als dieser Dienst in ihrem Land aufgetaucht ist und eingeführt wurde. Zum Beispiel Taiwan. Da hat die Regierung zum Beispiel gesagt, dass das Unternehmen nicht als Personenbeförderungsunternehmen angemeldet ist, sondern als Softwareunternehmen. Das kam ihnen schon irgendwie merkwürdig vor. Und damals hat die Regierung auch gesagt, dass die nicht ausreichend Steuern zahlen.
Ja, und ein Hauptkonflikt war vor allem auch der zwischen der Taxi-Lobby und den Uber-Fahrenden. Den gab es in vielen Ländern, wo das System eingeführt wurde, weil bei Uber eben Menschen mit Führerschein sich anmelden können und mit ihrem privaten Fahrzeug Menschen transportieren können. Und diesen Konflikt in vielen Ländern, den gab es eben, wie du sagst, auch in Taiwan. Und dort ist aber 2016 davor schon ein KI-basiertes Open-Source-Umfragetool entstanden. Dahinter steckt unter anderem eine Open-Source-Plattform namens Polis, mit der die Zivilbevölkerung zu bestimmten gesellschaftlichen Streitthemen befragt werden kann. Also wurden die Menschen in diesem Fall dann zur Regulierung von Uber befragt. Sie konnten dann selbst so anonym Statements schreiben und darauf reagieren. Also sowas wie, Uber sollte in Taiwan verboten sein oder die Uber-Fahrzeuge sollten klar gekennzeichnet sein und sowas.
Und was kam jetzt raus? Waren die Menschen dafür oder dagegen?
Also es kam natürlich Frieden raus, Karina. Also nicht sofort, aber innerhalb weniger Tage hatten sich zwei so Gruppen herauskristallisiert. Vielleicht erstmal jetzt nicht so überraschend. Also die eine Gruppe, die war für die Einführung von Uber und die zweite war doppelt so groß und war dagegen.
Okay, also wurde Uber nicht eingeführt. Ich dachte, es gibt Uber in Taiwan.
Nein, also das Coole ist, die Perspektiven waren ja jetzt noch viel differenzierter als nur dafür oder dagegen. Und als klar wurde, dass es eben diese verhärteten Lager gibt, wollten beide Seiten noch mehr Mitglieder generieren und die haben dann angefangen, Kommentare zu schreiben, denen möglichst ganz viele Menschen aus beiden Lagern tatsächlich auch zustimmen konnten. Also eben wirklich solche differenzierten Statements zur Haftung, zur Registrierung der Fahrzeuge und zu Sicherheitsregeln, die dann eben eingehalten werden sollten. Und daraus hat die Plattform dann 7 Kommentare generiert, die fast einstimmige Zustimmungswerte hatten und die zumindest ein Modell vorgeschlagen haben, bei dem in der Wahrnehmung der meisten Menschen dann noch eine faire Konkurrenzlage zwischen Uber und den Taxiunternehmen möglich war. Und diese Regulationsvorschläge sind dann in diesem Fall tatsächlich auch direkt in die entsprechende Gesetzgebung eingeflossen.
Also ich würde mich freuen, wenn es das in Deutschland auch geben würde, dass man quasi als Zivilgesellschaft so direkt Einfluss nehmen kann. Meinst du, das gibt es bei uns denn irgendwann auch? Also wird so ein Tool schon standardmäßig irgendwo eingesetzt?
Das Beispiel mit dem Uber-Konzept ist schon eine Besonderheit gewesen. Also auch, dass daraus dann so konstruktive Richtlinien entstanden sind. Also der allergrößte Teil der Gesetze in Taiwan entsteht auch noch auf klassischeren Wegen. Und gerade wenn solche Modelle in Zukunft auch noch bei brisanteren politischen Problemen zum Einsatz kommen sollten, müssen wir, finde ich, auch ganz besonders aufmerksam bleiben, dass eben solche Modelle immer wieder auf Unabhängigkeit und Manipulierbarkeit und Transparenz geprüft werden. Aber das Beispiel zeigt, finde ich, trotzdem das Potenzial von solchen Anwendungen und macht eben auch nochmal deutlich, wie das einfach wirklich zielführend sein kann, wenn Menschen aktiv eingeladen und motiviert werden, sich einfach konstruktiv an so einem Entscheidungsprozess zu beteiligen. Vor allem, wenn man sich mal bewusst macht, durch welche Algorithmen Meinungsbildung einfach in unserer Welt heute so außerhalb von einzelnen neuen Entwicklungen wie diesem Umfragetool geprägt wird.
Ich hatte nämlich kurz Angst, als du das so beschrieben hast, von wegen, dass jeder da Kommentare reinschreiben kann, dass das so ein bisschen wie bei Social Media wird. Ich meine, da führen wir die Debatte auch schon sehr lang. Also inwiefern eigentlich so Diskussionen oder teils ja auch wirklich extreme oder einfach falsche Informationen online dazu führen, dass Fronten sich verhärten und dass Konflikte befeuert werden. Das hätte ja in dem Beispiel auch passieren können. Und das Spannende ist, dass uns zu dem Thema auch ein Hörer geschrieben hat, und zwar der Martin. Und der fragt, wie hat KI dabei geholfen, dass die sozialen Medien inzwischen Gesellschaften spalten, statt Menschen zusammenzuführen oder wenigstens in eine sachliche Auseinandersetzung zu treten. Und jetzt kann ich diese Frage ja gleich an dich geben. Hast du denn eine Antwort für Martin?
Ja. Also ich finde, das vergessen wir manchmal wirklich zu oft, dass KI-basierte Algorithmen auf Social Media vermutlich bei ganz vielen Plattformen komplett gegensätzliche Mechanismen unterstützen. Also wenn du mir hier einen kleinen Exkurs erlaubst. Ich bin bei dem Thema sehr, sehr involviert. Ich habe dazu auch schon mal recherchiert, wie und ob Dynamiken auf Social Media zum Beispiel Wahlen, aber auch Krisen beeinflussen können. Ich habe dazu damals mit Stefan Lewandowski gesprochen. Er ist Professor für Kognitionspsychologie an der Universität von Bristol und er hat dazu ein, finde ich, wirklich sehr schönes Beispiel.
I do this all the time. I look out the window and, ah, the rubbish bins are out. Okay, it must be Monday or whatever. It is a very reliable cue.
Also sein Beispiel ist, wir haben gelernt, für uns ist es einfach oft vorteilhaft, sich an anderen zu orientieren. Wenn ich sehe, meine Nachbarin stellt gerade die Mülltonne raus, dann denke ich mir, ja, da muss ich das jetzt wohl auch machen. Und Professor Lewandowski sagt aber auch, das Problem ist, dass diese Mechanismen online nicht funktionieren, weil die Perspektiven oft total verzerrt sind. Also es gibt einen Algorithmus, der auch von KI gesteuert ist, und diese Social-Media-Algorithmen sorgen dafür, dass eben Geld durch Klicks und Views generiert wird. Und deshalb pushen sie oft besonders extreme oder besonders kontroverse Positionen. Und dazu kommt dann noch, dass eben moderate Positionen ohnehin seltener geäußert werden, weil Kritik und negative Emotionen einfach häufiger Thema sind. Und das könnte Menschen dann durchaus beeinflussen, wenn sie online das Gefühl haben, es gibt hier eine Mehrheitsmeinung, die gar nicht meiner eigenen Perspektive entspricht. Die ist aber in der Realität nicht so.
Aber wenn wir jetzt wieder zum Thema Konflikte zurückkommen, eigentlich könnte man ja auch wieder so eine, ich habe jetzt kein besseres Wort, aber gute KI einsetzen. Also eine KI, die nützlich für die Gesellschaft ist, die zum Beispiel bei Konflikten in sozialen Medien diese erkennt und meldet und vielleicht auch schaut, wie Dynamiken sich da einfach entwickeln.
Ja, also ein großes Forschungsfeld ist auch so ein möglicher Zusammenhang von Gewaltausbrüchen und Hassrede online. Also da sucht das KI-System dann nach Mustern, inwiefern es zum Beispiel eine Verbindung zwischen einzelnen Hassreden und Gewalt gibt. Oder es gibt dann im nächsten Schritt für die Konfliktbekämpfung KI-Anwendungen, die eben automatisiert schon Desinformationen oder auch Hass im Netz erkennen und automatisch löschen. Wobei mir Fabian Hoffmann gesagt hat, dass es da auch so eine Gefahr gibt.
Also man hat jetzt diese KI-Tools, die es sehr einfach machen, automatisiert Hassrede zu erkennen. Und darum behandelt man Hassrede auch als ein digitales Phänomen. Obwohl da natürlich Stereotypen und Bilder dahinter stehen, die historisch gewachsen sind und oftmals auch rassistisch, sexistisch, wie auch immer.
Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon mal einen ganz guten Überblick bekommen zum Thema KI und Prognosen und Vorhersagen von Konflikten. Aber es gibt eine Sache, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich Friedensverhandlungen. Also sowas wie Diplomatie. Wie sieht es denn da aus? Kann künstliche Intelligenz vielleicht sogar Friedensverhandlungen beeinflussen?
Es gibt jetzt noch keine KI, die Verhandlungen so komplett selbst übernimmt. Wird es vielleicht auch nicht wirklich geben, weil das ist einfach ein sehr menschenzentriertes Feld. Aber es gibt schon unterstützende Anwendungen inzwischen. Zum Beispiel ein slowakisches KI-Unternehmen Culture Pulse, die haben ein Modell entwickelt, das für Friedensverhandlungen möglichst so realistische virtuelle Szenarien von Konfliktsituationen und von verschiedenen Entscheidungen simuliert. Wieder solche digitalen Zwillinge, über die wir auch manchmal sprechen. Und die werden dann zum Beispiel im Israel-Palästina-Konflikt eingesetzt, um zu simulieren, wie sich unterschiedliche Entscheidungen auf die Unterstützung in der Bevölkerung oder die Zukunft eines Konflikts auswirken könnten.
Wahnsinnig spannend.
Oder ein weiteres Beispiel, Fabian Hoffmann hat mir erzählt, die sogenannte Swiss Peace Tech Alliance arbeitet gerade an einer Art GPT für DiplomatInnen und MediatorInnen, die ihm auch dabei helfen soll, die Konfliktparteien und die verschiedenen Positionen zu visualisieren und für die Vorbereitung eben unterstützen soll, wenn irgendwie das dann an Präsentationen in der Verhandlungen geht.
Aber jetzt möchte ich wieder mit diesem Vertrauensargument kommen, weil wir sind ja hier bei KI-Verstehen oft sehr misstrauisch KI gegenüber. Wie ist das denn bei DiplomatInnen? Also sagen die, oh cool, dieses modellierte Szenario sieht so super aus, danke KI, wir nehmen das einfach so hin?
Also sowohl Valerie Sticher als auch Fabian Hoffmann haben mir beide gesagt, dass diese Modelle von Konfliktparteien oft umstritten sind und die Ergebnisse auch hinterfragt werden. Aber das ist eigentlich gar kein Problem, beziehungsweise sogar erwünscht.
Das ist aber auch eine Art reflektiertere Haltung gegenüber den eigenen und den Positionen von anderen ermöglichen kann. Aber es besteht natürlich immer die Gefahr dieses Tech-Washing, also einfach dadurch, dass man etwas in eine Maschine einspeist, wird das dann von den Stakeholders als objektiv richtig wahrgenommen?
Also eigentlich kann gerade so ein kritischer Umgang mit den Ergebnissen dann eben auch einen positiven Effekt haben, wenn das dann eben wieder dazu führt, dass die Leute reflektieren. Also wenn alle sich fragen, welche Daten sind denn jetzt hier eingeflossen und warum sieht das denn jetzt so aus? Und Valerie Sticher hat mir gesagt, es gibt sogar noch eine Art konstruktiven Extremfall von dieser Kritik an solchen Modellen.
Dass es Fälle gab, da haben sich beispielsweise zwei Parteien haben sich geeinigt, dass sie den Vorschlag eines Chatbots annehmen würden, wenn sie selber nicht auf eine Lösung kommen. Und das hat die Parteien dann motiviert, selber eine Lösung zu erarbeiten. Hier gibt es aber keine systematischen Forschungen dazu.
Was würdest du denn sagen, ist dein Fazit, kann KI wirklich Kriege vielleicht sogar verhindern?
Ja, also, weißt du, ich will das jetzt gar nicht ausschließen. Konflikte sind so vielfältig und ganz, ganz viel ist Spekulation. Also vielleicht hätte Putin die Ukraine ja nicht angegriffen, wenn er noch mehr Informationen dazu gehabt hätte, wie widerstandswillig eben und fähig auch die ukrainische Bevölkerung ist. Vielleicht hätte es aber auch absolut nichts geändert. Klar ist aber schon, KI-Systeme haben Diplomatie nicht neu erfunden. Sie können Friedensprozesse aber unterstützen. Und KI allein wird leider keinen Weltfrieden schaffen können. Das müssen wir dann schon selber machen.
Aber ich finde es ja auch nicht schlecht, dass hier am Ende nochmal wieder so ein Appell an Menschlichkeit gemacht wird. Also da kann ich ja total hinterstehen. Genauso wie hinter allen Infos und spannenden Konzepten und Ideen von allem, was du uns heute erzählt hast. Vielen Dank dafür, liebe Fedi.
Nicht zu danken.
Und jetzt möchte ich natürlich von unseren Hörern und Hörerinnen noch wissen, wie seht ihr das denn? Also kann KI vielleicht wirklich Krieg verhindern? Wie sollte denn KI wirklich in so einer Konfliktsituation eingesetzt werden? Schreibt uns doch gerne. Zum Beispiel hat uns Rieke geschrieben zu einem ganz anderen Thema, aber ich fand es trotzdem spannend, weil man kann uns ja hier auch immer wieder inspirieren zu neuen Themen. Und ihr Themenvorschlag ist Chancen und Risiken im Umgang mit KI für Kinder und Jugendliche. Fand ich ganz toll, vor allem, weil sie auch gleich Lust hatte, uns zwei Beispiele aus ihrem Alltag zu erzählen. Und zwar hat ihre Teenager-Tochter ihr bei Snapchat einen KI-Bot gezeigt, der mit den Jugendlichen chattet, als wäre er eine Freundin. Und sie hat noch erzählt, dass eine Kollegin von ihr im Klassenchat mitbekommen hat, wie Kinder aus so harmlosen Fotos von den Klassenkameraden einfach mal Deepfake-Videos gemacht haben. Ziemlich beunruhigend, aber auch ziemlich krass, was Kinder eigentlich schon alles mit KI machen können. Mich würde natürlich interessieren, habt ihr da Erfahrungen in dem Bereich? Habt ihr eigene Kinder, Nichten, Neffen oder seid ihr irgendwie Betreuungsperson? Dann schreibt uns doch gerne. Das erhöht übrigens auch die Chance, dass das Thema bei uns bald mal irgendwann hier stattfindet. Oder ihr habt ein ganz anderes Thema, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne melden. Einmal per E-Mail unter kiverstehen@deutschlandfunk.de. Oder ihr könnt uns einfach auch eine Nachricht schicken, eine Sprachnachricht oder einfach so eine Nachricht per Signal oder WhatsApp an 015259529753. Und nächste Woche ist es endlich soweit, Fedi.
Ja.
Wir haben intern einen Scherz und vielleicht finden Leute da draußen das auch überhaupt nicht lustig, aber nächste Woche werden endlich Max und Moritz in einer Folge sitzen. Und die beiden sprechen darüber, ob Large Language Models vielleicht immer dümmer werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Macht's gut.